Wir stehen an Richter 16. Richter 16. Ich hoffe, Sie haben den Zusammenhang noch im Kopf, wenn auch einiges dazwischen liegt. Jetzt ist die Schluss der Geschichte, ich kann nicht das Ganze noch mal erzählen. Ich möchte aber von 22 ablesen. Simson ist geblendet, mit ausgestochenen Augen im Philistergefängnis. Er, der große Mann Gottes. Aber das Haar seines Hauptes fing an wieder zu wachsen, wo es geschoren war. Da aber der Philisterfürsten sich versammelten, ihrem Gott Dagon ein großes Opfer zu tun und sich zu freuen, sprachen sie, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Vers 25. Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lass Simson holen, dass er vor uns spiele auf der Harfe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand leitete, lass mich, dass ich die Säulen taste, auf welchen das Haus steht, dass ich mich dran lehne. Der Tempel, dieser Dagonstempel, war aber voll Männer und Frauen. Es waren auch der Philisterfürsten alle da und auf dem Dach bei 3000 Mann und Frauen, die zusagen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, gedenke mein und stärke mich doch Gott diesmal, dass ich mich für meine beiden Augen auf einmal räche an den Philistern. Und er fasste die zwei Mittelsäulen, auf welchen das Haus gesetzt war und darauf es sich hielt, eine in seine rechte und die andere in die linke Hand und sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern und neigte sich kräftig. Da fiel das Haus auf die Fürsten, auf alles Volk, das darin war, dass der Toten mehr waren, die in seinem Tode starben, denn die bei seinem Leben starben. Da kamen seine Brüder hernieder und seines Vaters ganzes Haus und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn seines Vaters Manoah Grab zwischen Zora und Estahol. Wir hatten angefangen, diese Geschichte zu besprechen, waren da mittendrin stehen geblieben. Es entsteht die Frage, ist der Simson ein Selbstmörder? Oder ein Märtyrer? So ist die Frage so bei den alten Auslegern formuliert worden. Das wäre sehr interessant. Es gibt Kreise und Gemeinschaften, wo man gerne diskutiert. Dies wäre ein wunderbarer Knochen, auf dem sich herumbeißen ließe, in endlosen Diskussionen, ob der nun Selbstmörder ist oder ein Märtyrer. Wir haben als Jungens in der Schule so gern folgenden Lehrerwitz erzählt, dass der Lehrer in der Geschichtsstunde fragen, wenn wir uns fragen, wer der größere Feldherr war, Cäsar oder Pompeius, so müssen wir unbedingt mit Ja antworten. Und so möchte ich es hier auch machen. Ist er Märtyrer oder Selbstmörder sein? Ja, das heißt, eigentlich weder noch. Sehen Sie, an dieser Stelle wird mir so deutlich, dass hier im Grunde gar nicht vom Simson die Rede ist. Da wird das Ganze so transparent, es ist eine Verheißung auf den, der kommen soll und gekommen ist, auf den Herrn Jesus. Sehen Sie, ich muss das eben zwischeneinschieben. Ich bin überzeugt, dass bei der Abfassung der Bibel doch Heilige Geist mächtig die Finger dazwischen hatte. Ich bin überzeugt, dass bei der Abfassung der Heiligen Schrift doch Heilige Geist mächtig die Finger dazwischen hatte. Sehen Sie, in unseren Tagen ist in der Kirche ein heißer Krieg um die Bibel entbrannt. Sie haben das vielleicht schon mitverfolgt, wer Licht und Leben liest, dass auf Universitäten nun also sehr kritisch am Wort Gottes gearbeitet wird. Und die anderen sagen, die Bibel ist verbal inspiriert, jedes Wort ist. Mich interessiert dieser Streit nicht so fürchterlich. Aber ich bin überzeugt, dass bei der Abfassung der Bibel der Heilige Geist die Hand im Spiel hatte. Die Männer Gottes haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Und man muss ja blind sein und nicht nur ein Brett, sondern 7 Bretter vom Kopf haben, wenn man nicht merkt, wie im Alten Testament überall auf einmal die Geschichte darum so fast unwahrscheinlich wird, weil sie nun ausartet zu einer Verheißung auf Jesus. Ich glaube, dass die Geschichte so passiert ist vom Simson, verstehen Sie? Aber ich glaube, dass sie eine viel stärker ist, eine Verheißung auf den Herrn Jesus. Ich möchte ihn deutlich machen. Hier ist Simson ein Vorbild auf den Heiland. Das ist nicht meine Idee. Die Idee hat der Herr Jesus selber gehabt. Er hat gesagt, suchet in der Schrift des Alten Testaments, die ist, die von mir zeuget. Nicht? Die ist, die von mir zeuget. Und nun ist es einfach eine Aufgabe der Theologie, glaube ich, zu fragen, wo ist das Zeugnis von Jesus hier? Und nun sehen Sie mal bitte dies an. Ich will es mal eben aufzählen. Zunächst. Simson ist der ganz Erniedrigte. Nachdem er große Zeichen und Wunder getan hat, ist er schließlich erniedrigt bis zum Tode. Die Augen haben sie ihm ausgestochen und er sitzt im Kerker und muss die Mühle treten. Ich sehe Jesus vor mir. Er hat große Wunder getan, den Sturm gestillt, tot auferweckt. Das Volk lief ihm zu Tausenden nach. Es ist ein Prophet und ist aufgestanden. Und dann auf einmal neigt sich seine Linie und er ist erniedrigt bis zum Tode. Ein Pilatus sagt ihm, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu töten und loszugeben? Der Pöbel spuckt ihn an. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Oberkirchenräte, die schreien vor Wut gegen ihn und die Obrigkeit des Volkes rückt deutlich von ihm ab. Erniedrigt bis zum Tod, nicht eine Stimme für ihn, nicht eine Stimme für Jesus. Man muss das mal kapieren, nicht eine Stimme für Jesus, als er da vor Pilatus steht. Erniedrigt bis zum Tode, nicht? Wie gleicht er darin dem Simson? Keiner fürchtet ihn mehr. Wie hat man den Simson gefürchtet? Wie haben die Philister vor ihm gebebt? So wie man vor Jesus sich gefürchtet hat. Nicht? Der Tote aufweckte. Wie haben die Pharisäer noch gesagt, wir wollen ihn töten, aber ja nicht aufs Fest, das Volk hängt ihm an. Hatte Angst vor ihm. Noch im Garten Gethsemane, als die Kriegsknechte eine Schar mit Schwertern und Stangen auf ihn losgehen, da fragt er, wen sucht ihr? Jesus. Ich bin's, da heißt sie, wichen zurück und fielen zu Boden. Ein Wort von ihm warf sie um, als wenn sie Kegel wären im Kegelubhaus, die von der Kugel umgeschmissen werden. So, ne? Sie fielen zu Boden. Ein lächerliches Bild. Geradezu unwahrscheinlich, ein Wort von ihm. Dass er nur sagt, ich bin das. Wie hat man ihn gefürchtet? Und auf einmal ist das vorbei. Wie weggeblasen. Man kann es fast nicht verstehen. Der gefürchte Simson, jetzt wollen sie bloß alle ihren Spaß haben. Unser Gott hat in unsere Hand gegeben. So hängt Jesus am Kreuz. Man braucht ihn nicht mehr zu fürchten. Jetzt endlich kann man dich anspucken, beschimpfen, verspotten, verschmähen, gering achten. Jeder dumme Junge kann gegen dich deine Worte schleudern. Du, den wir gefürchtet haben, den fürchten wir nicht mehr. Sehen Sie, das ist ja so parallel, die Geschichte. Und nun weiter. Und in dieser Stunde, da ihn keiner mehr fürchtet und da er ganz ungefährlich geworden ist, offenbar erringt er seinen größten Sieg. Erringt er seinen größten Sieg. Der Simson, nicht, als sie über ihn spotten und sagen, er ist in unsere Hand gegeben, da reißt er das ganze Haus zusammen, dass die sämtlichen Fürsten der Philister umkommen. 5 Städte, 5 Fürsten gab es in Philisterland. Das ist für ein Wort, dass bei seinem Tode mehr sterben als zu seinen Lebzeiten. Der Israel befreien sollte, er tut seinen größten Tod im Augenblick, als jeder sagt, er ist ungefährlich geworden. Und genau so ist es mit dem Sohne Gottes. Dies der Simson hier eine Verheißung auf Jesus. Als alle ihn verspotteten, als er ganz ungefährlich geworden war, als keiner ihm ernst nahm, da geschah das, was Gott am Anfang der Geschichte schon sagte. Du wirst der Schlange den Kopf zertreten. Meine Freunde, alle, die an Jesus gläubig geworden sind, die werden bekennen, er hat mich erkauft, als er am Kreuz ist da. Die Millionen, die ihm gehören, die hat er erkauft in dem Augenblick, als er starb. Das war sein größter Sieg, verstehen Sie? Da hat er das Reich des Teufels zerstört. Wir können ja das noch gar nicht ermessen richtig, was hintergründig da eigentlich passiert ist. Ich habe so sehr gern das Bild von Dürer, diesen Holzschnitt, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Christus in der Vorhölle. Da ist das etwa dargestellt, was im Glaubensbekenntnis steht, niedergefahren zur Hölle. Das sind geheimnisvolle Dinge. Da Dürer hat sich mit beschäftigt. Nicht, da sieht man die Pforten der Hölle aus den Angeln gerissen. Teufel von allen Seiten strömen herbei und wollen verhindern, dass Jesus einbricht und ihm laufen entgegen. Adam und Noah und all die, die Männer der Vergangenheit. Und er reicht in die Hand und holt sie heraus. Ich glaube, dass so Leute noch eine Ahnung von hatten, was das heißt, dass Jesus wirklich die Macht des Teufels zerbrochen hat, als er am Kreuz gestorben ist. Ich komme darauf gleich noch. Aber das ist uns ja wohl klar, dass Jesus größter Sieg ist, als er am Kreuz ist da. Was ist das für eine Sache, nicht? Dass bis dahin, dass Frauen ein Kreuzchen auf der Brust tragen, dass auf den Kirchtürmen und überall da, überall ein Kreuz ist, nicht wahr? Was ist das Kreuz für ein unerhörtes Zeichen geworden? Man kann es vor Augen sehen, das ist der größte Sieg. Als ihn keiner mehr fürchte, als er ganz erniedrigt war, da hat er seinen größten Sieg. Und noch eins, der Simson konnte diesen Sieg nur erfechten, dadurch, dass er sich selber mit in den Tod gab. Diesen Sieg konnte Simson nur bekommen, dass er selber starb, sich opferte. Was das für eine Verheißung zum Neuen Testament auf Jesus ist. Der größte Sieg im Reiche Gottes, der Durchbruch durchs Reich der Finsternis, das, was mich heute froh und frei macht, dass ich lachen kann, dass Jesus sich selber geopfert hat, dass er sich selber in den Tod gab. Billiger ging's nicht, der Sieg Gottes, als er der Sohn Gottes starb. Und billiger konnte Simson den Sieg mit Philister nicht bekommen, als er selber in den Tod ging. Verstehen Sie, ich wollte es mal eben so skizzieren, das ist doch einfach, man muss ja, ich sage mal, man muss 7 Bretter vom Kopf haben, wenn man nicht sieht, dass diese Simson-Geschichte also zur Verheißung auf Jesus wird. Ich sage nochmal, ich bin überzeugt, dass die Geschichte als Geschichte wahr ist, von bin ich überzeugt, nicht? Das ist kein Märchenbuch, das trägt den Siegel der Wahrheit an der Stirn. Aber was mich viel mehr interessiert ist, wie hier durch Gottes so lenkt, dass einmal das Bild Jesu aufleuchtet, des Erniedrigten, den keiner mehr fürchtet und der da im Sterben sich opfert und nun seinen größten Sieg erringt, wie Simson. Ich glaube wirklich, dass dieser ganze Kampf um die Bedeutung der Bibel allmählich so blödsinnig wird. Die einen kritisieren sie und anderen kämpfen um ihre Geltung, dass man inzwischen ruhig weitermachen sollte, die Geheimnisse der Bibel zu erforschen, wissen Sie, die abgründig sind und das Herz fröhlich machen und uns immer am Schluss wieder vor das Bild Jesu des Gekreuzigten stellen. Und nun ein zweites. Da sind wir vorhin mal schon stehen geblieben, erinnern Sie sich? Es wird so ausführlich erzählt, dass Simson die 2 Säulen umgerissen habe. Darf ich mal fragen, dass du ein Pipe nicht erwischen können? Kommt der oder wie ist das? Er hat keinen Mut dazu, nein, nein. Werde ich ja wohl, wenn ich hier umkippe, ein bisschen was zu tun haben, tragen Sie mich in die frische Luft nicht. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie Heizung hinter sich haben, da ist alles dran. Das kann man sehen, was die Kohlenindustrie da für uns tut, einfach, dass so nett geheizt ist hier. Sehen Sie, wir haben letztes Mal schon gesagt, es ist so ausführlich von den Säulen die Rede, dass die alten Ausleger schon einfach den Eindruck gehabt haben, die haben was zu bedeuten. Und wer vor 14 Tagen oder ist 3 Wochen, ich weiß gar nicht, hier war, der erinnert sich, dass Luther sagt, diese 2 Säulen, also er sagt ganz offen, Simson ist ein Vorbild Jesu. Und wie der Simson 2 Säulen umreißt, der ganze Kasten haut zusammen, so hat Jesus 2 Säulen umgerissen und alles stürzt zusammen. Und die 2 Säulen, die er meinte, waren die Messe und das Zölibat der Priester. Er sah auf einmal die Macht der katholischen Kirche zusammenstürzen, verstehen Sie? diese Priesterherrschaft ruhte darauf, dass... Das ist natürlich aus der Zeit heraus gesehen. Aber ich muss auch sagen, wenn man das aufmerksam liest, dann sind diese beiden Säulen wirklich mit einer merkwürdigen Akribie herausgehoben. Da wollen Sie noch mal so gut sein, eben reinschauen. Und er fasste Vers 29. Also Vers 26 heißt schon, er sagt zu dem Knaben, der den blinden Mann führt, lass mich los, dass ich die Säulen taste, auf welchen das Haus steht, dass ich mich dran lehne. Und nun Vers 29, und er fasste die zwei Mittelsäulen, auf welche das Haus gesetzt war. Steht zum zweiten Mal da, nicht? Und darauf es sich hielt, da steht es zum dritten Mal da. Eine in seine rechte und die andere in die linke Hand. Spüren Sie, wie das hier auf einmal mit einer, während alles sonst immer so großen Zügen, dass auf einmal zögert die Erzählung hier förmlich. Jedes Wort wird auf einmal wichtig. Das rechte Hand und linke Hand und sprach. Dass ich schon glaube, dass der Geist Gottes uns darauf hinweisen will, nicht nur auf die Architektur eines philistäischen Tempels, sondern uns hinweisen will auf die geheime Bedeutung dieser beiden Säulen. Ich glaube, dass die Philister wirklich das Bild der Welt und der Finsternis sind, die immer im Kampf liegen mit der Gemeinde Jesu Christi. Israel ist das Bild der Gemeinde Jesu Christi. Ihr ewiger Widersacher sind die Philister. Wie das Reich der Finsternis gegen die Gemeinde Jesu Christi immer anläuft. Aber meine Freunde, wäre doch einfach schön, wenn man mal nicht versucht würde. Verstehen Sie? Wenn man mal einfach in Ruhe seinem Gott leben könnte. Schon kommt einer an und kriegt da Zweifel ins Herz gesenkt. Ne? Und der andere, können Sie schlecht verstehen, kommen so nach vorne, hier ist alles leer und es ist grausam. Diese Leute können nicht verstehen, es ist wirklich manchmal entsetzlich. Sie können ruhig inzwischen nach vorne kommen, hier ist alles leer. Aber kaprizieren sich nicht, an die Enden der Erde zu sitzen und von mir zu lange, dass ich brülle wie ein Stier. Da wird man angefochten vom Sorgengeist. Verstehen Sie, das Reich der Finsternis ist immer dran, die Gemeinde des Herrn zu stören, wie die Philister dem Volke Israel keine Ruhe ließen. Die Philister ist wirklich ein Bild der Finsternis. Und nun ruht ihr Haus in diesem Augenblick auf Zweifel. Mächtigen Säulen, hier ist alles zusammengezogen, die Fürsten und das Volk und die Prominenz und das Ruder für zwei Säulen. So glaube ich, dass das Reich der Hölle und der Finsternis, von dem ja bloß erleuchte Gottes Kinder etwas wissen, im Grunde auf zwei Säulen ruht. Das eine ist, dass wir alle vor Gott schuldig sind, dass der Teufel hinkriegt, uns alle zu Sündern zu machen. Darauf ruht seine Macht. Und das andere, da sagt die Bibel sehr deutlich, der letzte Feind ist der Tod. Dass es hinkriegt, dass der Tod regiert. Gott schuf doch eine Welt zum Leben. Gott hat das Leben lieb, nicht? Wenn in jedem Frühling alles rauskommt, das spürt man, wie Gott das Leben liebt. Oder wenn ein Kind geboren wird, nicht? Dann spüren wir, da hat Gott die Hand im Spiel. Er liebt das Leben und der Teufel liebt den Tod. Vernichtung. Was meint das, der Teufel, der an dem Spiel hat, in allen Atomlaboratorien, nicht? Und bei all diesen Entsetzen, die diplomatischen Besprechungen, die augenblicklich stattfinden und die uns immer näher an den Abgrund bringen, da der Teufel, der an dem Spiel. Er möchte am liebsten die ganze Schöpfung Gottes in die Luft sprengen. Gott liebt das Leben. Der Tod, ja. Die beiden Säulen, auf denen das Reich der Finsternis ruht. Schuld und Tod. Und nun hat Jesus in seinem Sterben diese beiden Säulen zerbrochen. Und denken Sie, das ist die unerhörte Bedeutung. Als er wie Simson sich in Tod gab, da riss er die eine und die andere Säule der Finsternis um, nämlich, dass alle schuldig sind. Da hat er nämlich die Schuld weggetragen und gibt es Vergebung der Sünden. Verstehen? Und damit ist die Macht des Teufels gebrochen. Wo Vergebung der Sünden durch Jesu Blut ist, also nicht bloß so ein allgemeines Gewäsch, verstehen Sie? Von welch Jesus seine Schuld gebracht hat und erfährt, die Sünden sind vergeben. Der Teufel ausgespielt. Hat der Teufel ausgespielt. Was will er noch, nicht? wo Vergebung der Sünden ist und wo man daran glaubt, dass man durch Jesus erkauft ist für alle Ewigkeit, da hat der Tod keine Macht mehr. Nicht? Jesus lebt, nun ist das, werde ich mit ihm leben. Er ist auferstanden von Toten, aber er hat mich vom Tode erkauft, als er selber den Tod für mich litt, für alle. Ich möchte einen Moment dabei stehen bleiben. Lassen Sie mich mit einem anderen Bild als von den Säulen mal deutlich machen. Sehen Sie, der Teufel marschiert über die Welt und schwingt seine Fahne, auf der geschrieben steht, wir sind allzumal Sünder. Wir mangeln alles Ruhms, den wir vor Gott haben sollten. So steht es in Römer 3. Und wenn heute ein deutscher Spießbürger sich hinstellt und sagt, ich aber nicht, ich tue recht und scheue niemand, dann ist er nicht bloß für Gott, sondern für den Teufel ein Witz. Verstehen Sie? Ein Witz. Und der Teufel sagt, ich werde dir schon beibiegen. Von wegen, du tust recht und scheust niemand, sind allzumal Sünder. Darauf beruht seine Macht, dass wir Adams Kinder sind und mitgesündigt haben, mitgehasst haben, mit unrein waren, mitgelogen haben, mit gottlos waren. Mit selbstsüchtig waren. Ich sagte am Sonntag, ein Baby schon sorgt für Gebrüll dafür, dass es Mittelpunkt wird. Der menschliche Egoismus ist ja die größte Sünde, verstehen Sie? Das ist ja, schwingt ja von vornherein schon an. Dieses blöde Geschwätz, der Mensch ist gut. Wo sie das wohl aufgetrieben haben, ne? Oder ein Jöte bei meinem großen Landsmann oder wo. Der Teufel schwingt die Fahne groß, allzumal Sünder und haben keinen Ruhm vor Gott. Und nun dürfen wir im Blick auf Jesu Kreuz eine viel herrlichere Fahne aufziehen, vor der dem Teufel sein Fähnchen geradezu verschwinden muss. Und die Fahne, die wir im Glauben im Blick auf Jesu Kreuz aufziehen, da steht drauf, und werden gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesus Christus geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt. Ich möchte den ganzen Römerbrief jetzt vorlesen. Verstehen Sie? Jesu Blut reinigt mich von Sünde. Jesus macht mich gerecht. Durch Jesu Kreuz macht mich Gott gerecht, weil er die Schuld weggetragen hat. Wir schlagen gleichsam den Teufel aus dem Felde, der sagt, meine Macht beruht darauf, allzumal Sünde, indem wir eine herrlichere Fahne schwingen und sagen, gerecht durch Jesu Blut, versöhnt durch Jesu Blut, gereinigt durch Jesu Blut, schweige, zieh ab. Sie verstehen? Und genauso ist es mit dem Tode. Der Teufel zieht durch die Welt mit der Fahne, schreit ihr ruhig, alles dem Tode verfallen, all dem Tod verfallen, tut euch nur wichtig, baut Reiche, sie stürzen zusammen, baut Schlösser, sie gehen unter, macht euch einen Namen, er wird vergessen, das Ende ist Staub und Grab. Ne? Staub und Grab. Wir gehen ja über lauter Gräber. Ich meine, verzeihen Sie, dass ich mal so sage, mir ist das in Griechenland einfach so ganz neu aufgegangen. Da geht der Schliemann hin und will Troja ausgraben und gräbt eine Stadt aus und merkt, die ist viel früher. Und da gräbt dann aus einer Stadt runter und gräbt nacheinander 7 Städte aus. Das ist ja einfach unheimlich. Über den Trümmern einer Stadt wird die nächste gebaut. Und nun geht er zurück, immer weiter zurück, bis er das eigentliche Troja wohl gefunden hat, das er sucht oder umstritten. Und nun könnte man ja bei uns wahrscheinlich auch so buddeln, verstehen Sie? Und wir leben alle über Gräbern und über Trümmern. Und da schwingt der Tod seine Fahne. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, steht da drauf. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und nun dürfen wir eine größere und herrlichere Fahne im Blick auf Jesu Kreuz in die Hand nehmen, die den Teufel seine Fahne einfach zu Schatten macht. Und da steht drauf, Jesus hat den Tod für mich schon durchgestanden. Ich lebe. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wird nimmer mehr sterben. Das ist ja, ich sagte am Sonntag, ein toller Satz, nicht? Wird nimmer mehr sterben. Sehen Sie, die Macht des Teufels, der Finsternis, der Philister dieser Welt, beruht darauf, dass wir Schuldige sind und dass wir zum Tode verurteilt sind. Und indem Jesus zum Simson wurde und sich selber in Tod gab, riss er diese beiden Säulen ein. Dass jetzt die, die hinter ihm sind oder an ihn glauben, sagen, Schuld ist vergeben, Tod ist überwunden. Ne? Wenn wir das mal so klar machen. Ich habe vorhin, hat einer meiner Jungs ein Sprechband laufen lassen, wo ich von meiner Predigt am Sonntag, da dachte ich, uch, was kann man ja nicht hören, so pathetisch klingt das alles und so theoretisch. Verstehen Sie, das ist so herrlich, dass man es bei allem Ringen darum schlecht ausdrücken kann. Aber es sind ja eine ganze Reihe, denen Gott das nun geschenkt hat, dass sie es erfahren durften, dass sie der Schulden dem Tode entnommen sind. Und dann merkt man, nicht wahr, dass das Christentum niemals nur ein Anhängsel zum Leben sein kann, dass man also bleibt, wie man ist und obendrein noch christlich ist, sondern dass ja diese Tatsache, ich bin der Schuld und dem Tode entnommen, meine Existenz im Innersten sprengt und welche Verwandlung hervorruft, die Bibel Wiedergeburt nennt, nicht? Also wie ist das wundervoll, dass Jesus diese beiden Säulen eingerissen hat. Und nun darf ich ein drittes noch zeigen. Ich sagte Ihnen, an der Simson-Geschichte, da haben die Ausleger, die Bibel lieb hatten, immer schwer daran rumgeknabbelt, nicht? Und ich sprach Ihnen schon einmal von einem der interessantesten Bücher, das ich in meiner Bücherei habe, eine mystische Auslegung des Richterbuchs von einer französischen katholischen Mystikerin, Madame de la Motte Guyon. Eine Frau, die Terstegen übersetzt hat, weil er ihre Schriften für außerordentlich wichtig und evangelisch hielt. Nicht? Sie kommt also so, katholische Mystik. Diese Leute waren für die katholische Kirche immer eine dicke Belastung, nicht wahr? Und man war froh, wenn sie möglichst wenig sich meldeten. Und ihre Schriften sind eigentlich erst durch Terstegen, der sie ins Deutsche übersetzt hat, bei Liebhabern des Wortes Gottes bekannt geworden. Und diese mystische Auslegung betreffend die inneren Führungen der Gläubigen, heißt das Formel immer, betreffend die inneren Führungen der Gläubigen, die beschäftigt sich auch mit der Simson-Geschichte. Wollen Sie mal, was ich bis jetzt sagte, abschalten? Und sagt, ich möchte glauben, so etwa sagt sie, dass das auf Jesus geschrieben ist, aber ebenso auf alle Gläubigen. Hier wird der Weg aller Gläubigen gezeigt, sagt sie. Und jetzt gebe Gott das, was ich jetzt sage, Sie verstehen. Der Simson gab sich selber in den Tod und da wurde er Sieger. Solange er sein eigenes fleischliches Leben behauptete, hatte er nur Niederlagen und geriet in die Hände der Philister. Als er sich selber in den Tod gab, da wurde er Sieger. Versteht ihr? Ich hoffe, Sie verstehen diese biblische Sprache. Ja? Jesus drückt es so aus: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn ich schreie, mein Recht auf meine Ruhe, auf mein Vergnügen, auf meine Erholung, mein Recht will ich durchsetzen, mein dickes Ich hat ein Recht da zu sein, erlebe ich lauter Niederlagen dem Teufel gegenüber, bis dahin, wo er schließlich über mein verlorenes Leben triumphierend die Fahne schwingt. Wenn ich aber den Weg gehe zu Jesu Kreuz und sage, Herr Jesus, dein Urteil, dein Todesurteil gilt ja eigentlich mir. Und das will ich anerkennen. Und jetzt will ich mein Ich in Tod geben. Ich will mein miesepetriges Ich in Tod geben und dir Platz geben, dass ich fröhlich werden kann. Ich will mein unkeusches Ich in Tod geben und dir Platz machen, dass du deiner Reinheit einkehren kannst. Ich will mein zorniges Wesen in Tod geben, dass eine Sanftmut einkehren kann. Ich will und so weiter, verstehen Sie? Ich bin mit Jesus gestorben. Wenn ich mich selber mit Jesus in Tod gebe, wie Simson, sterbe, ich bin mit Christus gekreuzigt, und dann habe ich Sieg. Wer sein Leben verliert und meint, will, der wird es finden. Ich halte diese Auslegung für herrlich. Ich hoffe, Sie kriegen sie ein bisschen mit. Ich bin merkwürdig im letzten Jahr so geführt worden, dass ich unablässig den Vers, den ich selber beten muss, Ihnen beibringen möchte. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Sie werden vielleicht lächeln, dass so manche Verse einfach ein Jahr lang immer wiederkehren, nicht wahr? Ich kann nicht anders predigen, als was mir Gott selber deutlich macht. Verstehen Sie? Und mir ist der Vers so wichtig geworden. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Das ist gar nicht einfach. Man zappelt schrecklich beim Sterben. Nicht? Aber wenn ich das wirklich will und übe und erbitte, Liebe, zieh mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann erben, dann habe ich sie. Dann wird mein Leben fruchtbar. dann wird das Reich der Finsternis überwunden. Das Reich der Finsternis überwunden, da, wo wir einen Tod geben. Ne? Ist schrecklich hart, aber es ist so. Sie kennen ja die nette Geschichte, ich habe sie, glaube ich, mal erzählt, die mein Großvater uns mal erzählte, der Schwabe, der alte Lehrer, der hatte immer so Netzgeschichtle zur Hand, wo andere Leute lange theoretisieren. Und da sagte der Binnemol, ich muss gerade Schwäbisch erzählen, zumal die Schwaben hier sind und die freuen sich dran. Der Binnemol zum alten Bruder komme und der hat so arg traurig ausgesehen. Verstehen Sie es? So arg traurig ausgesehen. Und dann ich gesagt, ah, Kinder Gottes leuchten, Kinder Gottes sind fröhlich. Na, der bloß gesagt, ich kann nicht lachen, wenn ich sterben muss. Und der hat recht, Gott. Verstehen Sie? Es ist wirklich so, wenn das geübt wird, Liebe, zieh mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, das ist kein Kinderspiel. Das ist kein Kinderspiel. Aber in dem Maße, als wir es üben, haben wir sie, nicht? Verstehen Sie, wird unser Leben fruchtbar, als Wirkung, wird das Reich der Finsternis überwunden, wird der Teufel bei Leuten, die mit Jesus im Sterben sind. Hat er doch kein, was will er da noch, ne? Da ist nichts mehr zu holen. Das war Madame de la Motte-Guyon, und Sie merken aus diesen paar Worten, dass es sich lohnt, diese alten Ausleger, es war sogar eine Frau, denken Sie, doch mal wieder vorzuholen und zu lesen. Aber sie sagt es mit sehr viel altertümlichen Worten, ich habe sie Ihnen also versucht zu übersetzen. Der nächste Punkt, über den ich jetzt sprechen muss, ist das Gebet des Simson. Der Simson hat nicht bloß Säulen eingerissen, sondern dabei gebetet. Das steht in Vers 28. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Herr, Herr, gedenke mein und stärke mich doch Gott diesmal, dass ich für meine beiden Augen mich einmal räche an den Philistern. Also zunächst möchte ich sagen, dass mich immer so freut, wenn hier in der Bibel steht, er rief an. Da steht im Hebräischen ein Wort, das heißt brüllen, schreien, rufen. Das heißt nicht, er betete, er rief an. Denken Sie jetzt auch nicht ans Telefon, sondern denken Sie an einen, der am Untergehen ist und um Hilfe brüllt. Denken Sie an Funker, der am Untergehen schief ist und SOS, SOS unablässig hinaustelegrafiert. Denken Sie an einen im brennenden Haus, der im vierten Stock ist und ich weiß, wie er runterkommen soll. Feuerwehr, Sprungtuch her. So heißt, er rief an. Und es ist ja geradezu auffällig, wie oft das Beten in der Bibel mit dieser Vokabel bezeichnet wird, er rief an. Das heißt, wir sind eine furchtbare Gesellschaft. Wir haben alle wilden göttlichen Ströme kanalisiert und gezähmt. Wenn Sie mal in der Schweiz im Oberen Rheintal sind, da floss der Oberrhein, ich war nach Schaffhausen zu früh, in einem wilden Strom. Das haben sie so nicht kanalisiert, dass das also ein harmloses Gewässerchen ist, das nichts mehr anrichten kann. Verstehen Sie, und so ein bisschen Staustufen dazwischen, wenn er überfließen will. Wir zähmen alle geistlichen Dinge. In der Bibel kommen sie ungezähmt auf uns zu. Habe ich mal die schrecklich schöne Geschichte erzählt, dass ich also in einem im Kirchenkampf in einem von Ort zu Ort gejagt worden aus Friesland und jeden Tag dreimal sprechen. Ich hatte den Plan gar nicht, ich wusste auch nicht, falls die Staatspolizei mich schnappt, dass ich nichts wusste. Ich wurde in ein Auto gepackt und 2 Uhr nachmittags, eine halbe Stunde vorher, wurde das Dorf bekannt gemacht, Bekenntnisversammlung, und da war die Kirche voll und dann sprach ich und dann weiter und so, nicht? Das war grausam. Und da kam ich also abends um 7 in so ein einsames ostfriesisches Dorf, fern von aller Welt, nicht? Und da waren liebe Frau Pfarrer, die stellte ein Essen hin, da konnte die Vision von satt werden. Und da kommt der liebe Amtsbruder, sage ich, also ich habe ein Gelübde getan, ich gehe nicht auf eine Kanzel, ehe ich mit jemandem gebetet habe, wollen wir nicht zusammen beten? Und da verschwand er. Und dann kam er im Talar und mit einer Agenda. Ich sage, ich muss ja kein Talar anziehen. Nein, sagt er, Sie wollten doch mit mir beten. Und er sagt, das können Sie nur mit dem Buch. Ja, wie denn sonst? Ich sage, sagen Sie, wie betet denn Ihre Gemeinde? Ja, das weiß ich auch nicht. Verstehen Sie, der war wirklich so weit, dass er im Gebet sich nur vorstellen konnte, in wohlformulierten Worten, wie die Väter im 16. Jahrhundert es gelehrt haben. Anders, der Mann hat Theologie studiert, ja. Halten Sie nicht so hoch davon. Es sind ein paar Theologen hier, denen muss ich ab und zu mal so einen kleinen Stich versetzen. Nicht wahr? Das ist was anderes, er rief an, ja? Da war kein Buch und kein Talar. Da war nicht Sprache der Väter. Das ging frei nach, verzeihen Sie, also wie das, nein, ich, da gibt es eben nur Worte des Vulgärdeutsch. Sie verstehen Sie. Er rief an. Meinen Sie nicht, dass das eigentliche Gebet ist? Oh, ich wünsche Ihnen, ich meine, wir können nicht immer so beten. Wir sind nicht immer im Gedränge. Aber vielleicht sollten wir, wenn wir am allerwenigsten im Gedränge sind, anrufen, weil wir dann in der größten Gefahr sind. Wenn alles so glatt ist und dann so geistlich tot, vielleicht hätten wir es am allernötigsten, dass wir dann schreien, ja? O Herr, lass mich nicht einschlafen. Aber Gott schenke es uns, dass wir das können in Anfechtungsstunden unseres Lebens. Wissen Sie, wenn alles schwinden will, einfach schreien, Herr, gedenke mein. Das ist das Gebet aller Gebete. Herr, gedenke mein. Jetzt komme ich auf das Gebet also selber. So fängt es an. Herr, gedenke mein. Das kommt Ihnen gar nicht so wichtig vor auf den ersten Blick. Aber Sie müssen mal den Satz umdrehen. Gibt es die Möglichkeit, dass er mich vergisst? Gedenke mein, das kommt immer wieder im Psalm vor. Und zwar beim Anrufen, wissen Sie, in der Dringlichkeit. Das scheint den Menschen der Bibel, glaube ich, die schauerlichste Chance zu sein, Möglichkeit zu sein. Er vergisst mich. Im Psalm 1 steht, so sind die Gottlosen nicht. Sie sind die Spreu der Wind verstreut. Vergisst er. Und das ist für einen Menschen, der auch nur von ferne vom Strahle Gottes berührt ist, das schrecklichste Gedanke, er könnte mich vergessen. Da fängt man an zu schreien, er rief an, nicht, Herr, gedenke mein. Er hat mich abgeschrieben, er hat mich abgeschrieben. Da kann man davon träumen, finden Sie nicht? Da kann man in schlaflosen Nächten darüber nachdenken, dass Gott mich abschreiben könnte. Wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich, er hätte hundertfach Grund, mich abzuschreiben. Mich zu vergessen. Nicht, wir haben hier einen Jugendverein sonst. Wir sind ja nur Gäste. Und am Sonntag habe ich 25 Jungs als Mitglied aufgenommen. Und ich zahle einen kleinen Beitrag, der für die Mission verwendet wird. Und dann im Jahr drauf, da wird immer so ein Pranger ausgestellt von denen, die jetzt ihren Beitrag ein ganzes Jahr nicht bezahlt haben. Nicht, das wird Pranger, heißt das Ding. Und da kommen sie gerannt und zahlen schnell, bis auf so 3, 4. Die sind gar nicht mehr da, sind inzwischen weggerutscht. Und das ist mir eigentlich immer das Schrecklichste, wenn dann unser Atze, der das macht, die Karten von ihnen raustut. Sie waren mal da, waren mal aufgenommen. Es lohnt nicht, weg. Und nun rutschen sie aus meinem Gedächtnis weg, nicht? Ich kann sie ja nicht alle behalten, sehen Sie. 30 Jahre, wie viele Jungs habe ich gehabt, nicht? Auf einmal in der Gemeinde des Herrn vergessen. Aber da braucht sie Gott noch nicht vergessen zu haben. Aber dass Gott eines Tages, dass ich so sage, unsere Karte aus der Kartothek wegtut, aus dem Lebensbuch. So, dann kannst du ein großer Mann in der Welt werden. Aber du bist abgeschrieben. Du bist überschüttet worden mit Gnade. Er hat dir seinen Sohn gegeben, bot dir Vergebung der Sünden an, seinen Geist hat angeklopft. Du wolltest nicht. Auch eine Zeit lang wolltest du, spieltest mit und wolltest auf die Dauer nicht. Du wolltest keine Wiedergeburt. Nun, man muss sich diese Möglichkeit nur klar machen. Verstehen Sie, es steht im Neuen Testament ein paar schauerliche Geschichten von den törichten Jungfrauen, die zu spät an Hochzeitssaal kommen und klopfen an. Und dann heißt drin, ich kenne euch nicht. Am Reich Gottes einmal draußen stehen und nicht zum Wort hören, sondern abgeschrieben, unbekannt, ausgetan. Diese Möglichkeit muss man sich vor Augen stellen, da versteht man das Gebet des Simson. Herr, gedenke mein, er hat im Gefängnis, also geblendet und mit geschorenen Haaren im Gefängnis lag, wahrscheinlich die Hölle durchlebt, hat er mich abgeschrieben. Ist das bei mir passiert? Und nun fühlt er, wie er da rausgeführt wird, den Spott des Volkes spürt. Fühlt er, er hat mich nicht abgeschrieben. Oh Gnade, nicht das Schrei, das nochmal Herr Gedenke mein. Er hat es 100.000 Mal geschrien im Gefängnis. Nun steht es einmal da, in der Gewissheit, er gedenkt ja mein. Er hat mich nochmal zum Werkzeug gemacht. Aber ich muss auf dieses Gebet nächstes Mal noch kommen. Das kann ich nicht im Galopp besprechen.